diese Sinuskurve. Und wenn wir jetzt einen anderen Ton hören, einen höheren Ton mit einer höheren Frequenz, sieht man wunderbar, dass diese Verdichtung und Verdünnung von den Luftmolekülen viel in einer höheren Frequenz vorkommt. Und das spiegelt sich dann wieder in dieser sinusförmigen Kurve hier. Wir hören aber nicht immer nur Reintöne. Was wir hören, ist eine Mischung von verschiedenen Tönen. Und das zum Beispiel sind einfach mal zwei Töne. Und schon kann man an diesen zwei Tönen allein kann man schon erkennen, was für ein wildes Muster das hier wird. Und jetzt ist die Frage, wie wird das Muster aufgelöst von uns im Gehirn und erstmal in unserem Ohr. Das Ohr, das besteht größtenteils aus drei Bereichen. Wir haben das Außenohr, hier mit der Gehörmuschel, die bei jedem Menschen anders aussieht. Dem Gehörgang, dann kommt das Mittelohr mit dem Trommelfell und den Gehörknöchelchen und dann kommt das Innenohr mit der Cochlea. Ein Schall trifft also auf dieses Mittelohr an, hier auf das Trommelfell. Das Trommelfell bewegt sich, dadurch bewegen sich die Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und das wiederum bewegt das ovale Fenster der Cochlea. Die Cochlea, das ist jetzt dieses dreieckige Ding hier, das ist eigentlich eine Schnecke, eine Cochlea. Nur damit das irgendwie leichter darzustellen ist und damit Sie das besser klarer haben, ist die quasi ausgerollt. Einmal die Cochlea ausgerollt. Und das Mittelohr stellt quasi unseren Impedanzwandler dar. Ein Impedanzwandler, das ist quasi der Wandler, der zwischen zwei Impedanzen wandeln kann. Und in dem Fall ist es quasi die Luft, zwischen der Luft, die hier und auch im Mittelohr vorkommt, und Flüssigkeit, die in der Cochlea ist. Die Cochlea ist mit Flüssigkeit gefüllt. Und wenn jetzt der Schall quasi über das Trommelfell in das ovale Fenster kommt, dann breitet er sich hier in der ganzen Cochlea aus, nimmt hier seinen Lauf und wird ausgeglichen wieder an dem kleinen runden Fenster. Und dadurch, dass ein Schall präsentiert wird, kommt diese Basilarmembran, das ist die Membran, die in der Mitte sitzt, das sind verschiedene Gänge, und in der Mitte sitzt diese Basilarmembran, hier in rosa dargestellt, die kommt dadurch ins Schwingen. Und die fängt an, mitzuschwingen, wenn man so möchte. Und dieses Mitschwingen ist wieder abhängig davon, welcher Ton oder welche Frequenz von Tönen präsentiert wird. Und unsere kleine Cochlea quasi kann das auflösen, welche Frequenz stimuliert wird. Also wenn wir eine Frequenz von 440 Hertz haben, das ist so eher das, was wir eben gehört haben, diese Töne, dann fängt die Basilarmembran ganz, ganz oben in der Cochlea zu schwingen. Wenn wir aber einen viel höheren Ton haben, zum Beispiel 15 Kilohertz, das ist so ein bisschen fast an der Grenze, was wir noch hören, dann schwingt die Basilarmembran hier ganz vorne an der Cochlea. Und jetzt gibt es quasi so eine Tonotopie im Innenohr, so nennen wir das. Das ist für jede Frequenz gibt es quasi einen bestimmten Bereich an der Basilarmembran, wo die besonders gut schwingt. Und dadurch ergibt sich so ein buntes Muster, ne, von hochfrequent zu tieffrequent. Aber wie wird das quasi ausgelesen? Also, oder um das nochmal klarer zu machen, habe ich hier so ein schönes Filmchen, das ist von der Hutchkin-Horvath Medical Institute, wird das bereitgestellt im Internet. Stellt die Cochlea wieder dar, die Cochlea wird ausgerollt und jetzt wird ein Ton präsentiert. Da sehen wir, dass die Basilarmembran schwingt, ne? Dementsprechend, welcher Ton es ist, an verschiedenen Bereichen. Und jetzt kommt ein bisschen komplexeres Stück. Da kann man sich schon ganz gut vorstellen, wie schwierig das sein könnte, das Ganze auszulesen. Und wir hören ja, wie gesagt, nicht immer eine Frequenz, sondern ein Wirrwarr von auditorischen Eindrücken haben wir, die wir irgendwie auflösen müssen. Das ist jetzt ein ganz altes Bild von Bray, aus dem Anatomieatlas. Und das stellt die Cochlea jetzt nicht ausgerollt dar, sondern einmal durchgeschnitten. Also wir haben so die Schnecke hier, die hier so quasi sich aufrollt. Und da sieht man, dass die Cochlea immer aus drei Kanälen besteht hier. Und das hier ist dann die Basilarmembran, die zum Schwingen kommt. Und hier sitzen kleine Haarzellen, Nervenzellen sind das. Und diese Nervenzellen, das ist jetzt eine elektronenmikroskopische Aufnahme von Haarzellen von oben. Diese Haarzellen besitzen so kleine Härchen und die stoßen quasi an diese Basilarmembran dran. Das ist jetzt eine Aufnahme von oben. Da sieht man quasi hier lauter solche kleinen Härchen, die nach oben ragen. Und die Haarzellen in der Cochlea, gibt zwei verschiedene Typen von Haarzellen. Einmal gibt es äußere Haarzellen und einmal innere. Und die unterscheiden sich nicht nur dadurch, dass die einen äußere außen liegen und deswegen äußere heißen und die anderen innere und deswegen die inneren Haarzellen heißen, sondern die haben verschiedene Funktionen. Diese Haarzellen sind gekoppelt, oder dieser Härchen von den Haarzellen, die sieht man hier nochmal in der Vergrößerung und hier nochmal weiter vergrößert, sind gekoppelt mit so kleinen Brücken, nennt man das. Und dadurch, dass sich die Basilarmembran, die auf diesen Haarzellen liegt, bewegt, bewegen sich auch die Brücken und es kommt zu Verschiebungen, eine rein mechanische Verschiebung. Und diese Verschiebungen wiederum öffnen Kanäle, Elektronenkanäle. Und dadurch kann es zu einem elektronischen Austausch kommen und diese Haarzellen können quasi hyperpolarisieren. Die können negativer werden, die ändern ihr Potenzial. Und wie gesagt, diese äußeren Haarzellen sind unterschiedlich zu den inneren Haarzellen. Und von den äußeren Haarzellen weiß man, dass es drei Reihen von äußeren Haarzellen gibt. Von den inneren Haarzellen gibt es nur eine Reihe. Und diese äußeren Haarzellen sind quasi da, um dieses Schwingen von der Basilarmembran noch zu verstärken. Das sind unsere Verstärker quasi. Und da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Video, mein Lieblingsvideo von Ashmore, das ist in London aufgenommen. Und das hier, was Sie jetzt sehen, hier ist eine Haarzelle, das ist eine äußere Haarzelle. Hier sehen Sie, hier werden diese kleinen Härchen. Und was man sehen kann, ist, hier mit einer Pipette wurde quasi diese Haarzelle stimuliert mit verschiedenen Potenzialen. Und diese Potenziale gehören zu einem bestimmten Musikstück. Und jetzt fassen Sie mal auf, was die Zelle macht, wenn man das Potenzial von der Zelle erhöht oder erniedrigt. Ist eindrucksvoll, ne? Also und das besonders Schöne an diesem Video ist, dass da nichts geschummelt ist. Das ist wirklich nicht, man könnte ja meinen, man hat das irgendwie bewegt und hat dann das hinterlegt und das passte zufällig. Es ist wirklich nichts geschummelt. Es wurde dieses Musikstück übersetzt, wenn man so will, in eine Spannung, die sich ändert. Und dann sieht man diese Haarzelle tanzen. Also das sind die äußeren Haarzellen. Die äußeren Haarzellen sind die Verstärker. Da hat man sich gewundert, am Anfang, dass man dachte, drei Reihen von äußeren Haarzellen und die geben überhaupt kein.
Das einzige Problem, was diese Haarzellen haben, ist, dass sie nicht regenerieren. Das ist sehr schade und da wird viel, viel geforscht, dass man versucht, dass diese Zellen sich wieder regenerieren können, denn die gehen kaputt, die Haarzellen. Die gehen kaputt, im Alter gehen die kaputt, ganz natürlich, wie jede Zelle kaputt geht. Die gehen aber vor allen Dingen auch, und das ist leider auch nicht sehr verbreitet, kaputt durch zu lautes Hören von Musik. Also das werden wir wahrscheinlich noch erleben, dass das einfach noch mehr Probleme im Alter auftreten als schon vorher, weil die Jugend doch sehr laute Musik hört. Und es eigentlich nicht wirklich, finde ich jedenfalls, verbreitet ist, dass die so kaputt gehen. Und das ist Herr Charles Liebermann zum Beispiel am MIT in Boston, der erforscht das besonders. Das ist ein Bild von ihm, da hat er hatte einzelne Haarzellen gesehen, wie hier diese drei Reihen von äußeren Haarzellen und hier eine Reihe von innerer Haarzellen. Und die sehen so verwischt aus, weil die ganzen Haarzellen gefärbt sind, auch mit den Projektionen. Also die Nervenzellen haben ja so Axone, das sind diese Projektionen, die dann ins Gehirn weiterreichen. Und die sind hier auch gefärbt, deswegen sieht es so ein bisschen wischi aus. Und das ist jetzt eine Kontrollgruppe gefärbt an verschiedenen Stellen der Cochlea. Und hier ist es, das ist von der Maus, sind Zellen gefärbt von einer Maus, die besonders einem Rauschen ausgesetzt wurde, einem lauten Rauschen. Und da sieht man schon, dass hier Lücken drin sind und Zellen einfach kaputt sind. Ein Fortschritt, der passiert ist, ist, es gibt ja auch kleine Kinder oder Babys, die schon die Haarzellen kaputt haben. Da gibt es jetzt Cochlea-Implantate. Das ist wirklich eine tolle Erfindung. Das will ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Die Cochlea-Implantate aus den Cochlea-Implantaten bestehen eigentlich aus zwei verschiedenen Elementen. Das erste Element ist quasi das Element, was den Schall aufnimmt. Das ist der Soundprozessor, also der den prozessiert. Das ist auch das, was man bei den Menschen immer außen sieht. Das ist quasi der Prozessor. Und dann gibt es das eigentliche Implantat. Das besteht auch aus so einem Empfänger, wenn man so möchte. Und dann einer kleinen Spule, die in diese Cochlea gelegt wird. Und anhand von der Aufnahme kann man dann an einzelnen Bereichen von der Cochlea die Zellen stimulieren, die noch da sind oder die eingelegt sind. Es gibt jetzt auch verschiedene Ideen, wie man die Implantate weiter oben im Hirn machen kann, aber das, wenn noch mehr kaputt ist, sage ich mal, weil je später man das macht, umso mehr geht natürlich auch, regeneriert sich dann nicht und geht kaputt. Aber diese Cochlea-Implantate sind schon mal eine tolle Sache und da ist ein Bild von einem Jungen, der zum ersten Mal hört. Das ist, wenn Sie mal Zeit haben, das ist sehr eindrucksvoll. Im Internet gibt es ganz viele Filme von Menschen, die zum ersten Mal hören oder wiederhören. Da sieht man, wie eindrucksvoll und was das für ein Erlebnis für die ist. Aber bei dem Jungen kann man es eigentlich auch schon ganz gut auf dem Foto sehen. Gut, also wir haben die Tonotopie in der Cochlea. Was passiert weiter? Wir haben die Zellen, die nehmen das auf und feuern oder werden aktiviert, verschiedene Zellen werden aktiviert, dementsprechend wo auf der Cochlea sie sitzen. Und diese Tonotopie wird quasi weitergeleitet in unser Gehirn. Die Cochlea, die sitzt ungefähr hier und projiziert da das Rote, das ist unser Hirnstamm. Da kommt das Mittelhirn, das ist das hier. Und das hier ist unser Cortex hier dargestellt und das ist das Cerebellum. Und von der Cochlea wird das quasi hier in das Mittelhirn weitergeleitet. Hier haben wir Kerngebiete, dann hier und immer weitergeleitet. Und man sieht hier, dass diese Tonotopie in den Kerngebieten weiter erhalten bleibt. Und hier sind jetzt weiße Flecke im Kortex. Und die sind nicht weiß, weil der Computer das falsch gemacht hat oder ich, sondern weil hier diese Tonotopie verloren geht. Hier werden weitere Eindrücke gesammelt. Und es ist nicht mehr unbedingt wichtig, welcher Ton das jetzt genau ist, sondern auch die Zusammensetzung von den Tönen und was das auditorische Bild, wenn man so möchte. Denn das auditorische System ist genauso wie jedes andere System fähig zu gruppieren und Bilder, wenn man so möchte, wahrzunehmen. Das ist im visuellen System, ist das weit verbreitet, das kennt man von vielen so kleinen Tricks. Wenn man hier zum Beispiel so ein Bild hat, da sieht man einfach einen orangenen Gegenstand, der irgendwie so ein bisschen krumme Ecken hat, sage ich mal. Wenn man jetzt aber diesem Viereck eine weiße Farbe gibt, dann sieht man auf einmal zwei verschiedene oder fünf verschiedene Bilder. Ne? Dann sieht man auf einmal ein weißes Quadrat und man sieht auf einmal vier Kreise, die dahinter liegen. Das kann unser auditorisches System auch. Und auch ein Beispiel mitgebracht, diesmal mit Frequenzen, also was man hier, Sie werden es gleich hören, ich zeige Ihnen nur kurz, was wir hören. Also wir hören jetzt zwei Töne, die hier dargestellt sind mit einer verschiedenen Frequenz und einer verschiedenen mit zeitlichen Auflösung. Und ganz automatisch gruppieren wir. Ne? Also wir machen eine Gruppe von düdüdüd, also dieses düdüdüd ist nur eine Gruppe. Wenn man jetzt hergeht und einfach nur den mittleren Ton ein bisschen höher in der Frequenz macht, gar nicht so viel, dann ergibt sich auf einmal ein ganz anderes Bild. Hören Sie das? Also man hört jetzt auf einmal, man hört jetzt einfach nur einen Tiefen, der immer macht und einen hohen, der man hört nicht mehr diese Gruppe. Es sind jetzt quasi, wenn man so möchte, zwei Stimmen geworden, eine hohe und eine tiefe. Und Das auditorische System nutzt jetzt nicht nur die Frequenzen, um sowas zu trennen, sondern das auditorische System kann noch viel mehr. Es kann ja auch zum Beispiel eine Richtung hören. Und Richtungshören ist, dafür brauchen wir vor allen Dingen auch unsere beiden Ohren. Das ist kein Zufall, dass wir zwei haben und nicht eins. Wenn zum Beispiel nämlich jetzt, sage ich mal, irgendwie eine Stimme hier redet, dann kommt es zuerst an diesem Ohr an und dann später an diesem Ohr. Das sind Mikrosekunden Unterschied, aber unser Gehirn ist fähig, dies aufzulösen. Und einzelne Neuronen können quasi das auflösen, im Mikrosekundenbereich eine Differenz zwischen dem Schreiben. Und auch das wird benutzt, um zu gruppieren. Wir können also quasi, wenn jetzt hier jemand redet und dort jemand redet, das nutzen, diesen Unterschied in dem Raum, um die verschieden zu gruppieren. Und das ist zum Beispiel besonders wichtig, wenn man, wir nennen das den Cocktailbar-Effekt, wenn man auf einer Party, das ist hier in der Bochumer Mensa, wenn man jetzt nicht nur die Musik hören will und sich gehen lassen, sondern vielleicht auch mal verstehen möchte, was der, was hier irgendwie der dem gerade erzählt, dann muss man halt in diesem ganzen Rauschen diese Stimme raushören und um den zu verstehen. Ne, das nennen wir Cocktail. Und ein großes Problem bei diesem Auflösen und Raussuchen von Signalen ist, dass wir extrem viele Echos haben. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Also, wenn zum Beispiel eine kleine Wüstenmaus hier in Rot angegriffen wird von einer Eule hier oben, dann produziert die ein Geräusch, das kann die Wüstenrennmaus hören und kann abhauen. Aber alle Bereiche, alle Wände, alles, alle Stühle, alle Tische, der Boden, die Decke, alles gibt ein Echo wieder. Wir kriegen von überall ein Echo zurück. Das wird besonders deutlich in Kirchen oder so zum Beispiel, wo man dann solche Effekte hat. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das zu schlucken, also eine Art zu schlucken, zum Beispiel so Teppichboden schluckt ganz viel davon, aber es ist trotzdem da. Und unser Gehirn muss quasi fähig sein, erstens zu unterscheiden, was ist das richtige Signal und was ist das Echo, und im besten Fall dieses Echo dann zu unterdrücken. Ne? Also wir sagen, das ist jetzt nur das Echo, brauche ich nicht, da höre ich gar nicht hin, da konzentriere ich mich lieber auf das andere, was da auf den Fall kommt. Und das Modelltier, was wir verwenden, ist die Wüstenrennmaus. Und das ist nicht nur das unser Modelltier, weil dieses Tier besonders nett ist, sondern es ist ein kleines Säugetier und ist halt besonders speziell. Es lebt in der Wüste, in der Mongolei. Und das Besondere an dem Tier ist, dass es so tiefe Frequenzen hat. Also dass ein kleines Säugetier ist, was tiefe Frequenzen hat. Die normale Hausmaus zum Beispiel, die fängt erst an zu hören, wo wir quasi fast aufhören zu hören. Und für uns ist halt besonders wichtig natürlich die Frequenzen, mit der wir auch sprechen und kommunizieren. Ne? Also das sind die Frequenzen, die ungefähr so um ein Kilohertz liegen. Also das ist hier dargestellt, das ist so eine klassische Hörkurve. Das zeigt einmal die Frequenzen aufgetragen gegen die Lautstärke, in der wir quasi noch etwas wahrnehmen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel geht auf 500 Hertz, dann sieht man, da muss man einen Ton ungefähr 30 dB laut machen, damit wir den hören. Und je tiefer die Frequenz wird, umso lauter müssen wir den Ton machen, damit wir den noch hören. Und je höher die Frequenz, umso lauter müssen wir den machen, damit wir den noch hören. Und das hier ist die Hörkurve, die blaue von dem Herrn Herlitze. Und das ist die Hörkurve von dem Gerbil. Und man sieht wunderbar, also der Wüstenrennmaus, dass die übereinander liegen. Ne?
Was sind denn negative Werte in der Lautstärke? Bei der blauen Stärke geht ja unter 0.
Ja, das ist quasi wie wenn man beim Sehen gibt es ja auch oft, da wundert man sich, dass man über 100% sehen kann. Das gibt es ja auch nicht. Genauso definiert ist einfach diese 0 dB SBL ist auch einfach nur definiert als ein besonderer Druck. Der ist aber nicht unser 0, sondern das ist quasi eine Definition und natürlich kann man auch noch besser hören als diese 0. Also die ist nicht genormt auf den jeden Menschen, sondern genormt generell. Genau. Und wir benutzen verschiedene Methoden, um uns das System anzugucken. Die erste Methode ist Ableitung am lebenden Tier. Das anästhesieren wir quasi, das legen wir in den Schlaf. Warum ist das aus?
Jetzt ist es wieder da.
Und dann nehmen wir eine Elektrode und fahren quasi in das Kerngebiet rein, was uns interessiert, und können dort die Aktivität von einzelnen Zellen messen. Also die Aktivität, das ist einfach dann ein Strom, den man messen kann an den Zellen. Dann geht man an die Zelle ran und sieht, dass das Potenzial sich verändert. Und wir nennen das Aktionspotenzial, kann man da messen. Dann eine andere Methode ist, wenn man jetzt so ein bisschen mehr vielleicht über diese Zelle sehen möchte und kann man von diesem Gehirn Schnitte machen. Also man kann das Gehirn auch rausnehmen, das lebende Gehirn, das Tier wird getötet, dann holt man das Gehirn raus und kann das Gehirn schneiden. Die Zellen sind immer noch völlig intakt, funktionieren noch, man muss natürlich aufpassen, dass man das gut macht, in eine Lösung nehmen, die quasi die Zellen erhält. Und dann kann man auch wiederum eine Elektrode nehmen und kann von einzelnen Zellen unter Mikroskop die Aktivität bestimmen. Der Vorteil ist hier, dass man genau weiß, welche Zellen man hat. Man kann dann auch manipulieren, man kann verschiedene Schaltkreise stimulieren und kann sich diese Zellen ganz genau angucken. Das Verhalten der Zellen. Was man dann machen kann, man kann dann auch Antikörper benutzen, also für bestimmte Rezeptoren oder bestimmte Moleküle, und kann dann diese Zellen weiter klassifizieren, kann wieder sich genau angucken, welche Zelle projiziert genau wohin, und kann dadurch den Schaltkreis noch viel besser erklären. Das Ganze natürlich unter dem Mikroskop. Und das Ziel ist es eigentlich dann, wieder in den Verhalten zu gehen und mit dem Wissen, was man aus diesen Methoden errungen hat, einen Fall zu konstruieren, indem man das dann im Verhalten wieder testen kann. Das kann man dann hier, das ist zum Beispiel beim Jobbel, der wird gerade trainiert, dass er da sein Näschen in so einen Ring hält, damit er da einen Ton präsentiert wird, und dann soll er zum bestimmten Fleck laufen. Oder wir können, das ist dann natürlich nicht so schön, weil wir das Modelltier, wenn man so will, wechseln. Wir können in den Menschen gehen und dem Schalt präsentieren und fragen, was er hört. Das hat den Vorteil, dass er antworten kann und man ihn nicht mühsam trainieren muss, in irgendeine Ecke zu laufen, wenn er einen Schall von irgendwo hört oder so. Was mich besonders jetzt in diesem speziellen Fall interessiert hat, ist der dorsale Nukleus vom lateralen Lemnitus. Das ist ein Kerngebiet, das liegt hier, dieses kleine Grüne, also hier ist das, der Hirnstamm, und das liegt so zwischen Hirnstamm und Mittelhirn. Und die Frage, die sich stellte, ist ein bestimmter Rezeptor, der NMDA-Rezeptor. Wie interagiert er in diesem lateralen Lemnitus? Der Rezeptor, das wissen Sie vielleicht, das ist jetzt dargestellt, eine Membran von der Zelle, und die sitzen hier in dieser Membran. Und wir haben die Möglichkeit, das haben wir auch im lebenden Tier, diesen Rezeptor mit bestimmten Molekülen zu blocken. Da können wir quasi einen Blocker drauf geben, in diesem Fall heißt der AP5, und der macht quasi dann diesen Kanal zu. Da können dann keine Ionen mehr raus und rein fließen, und wir können quasi genau messen, was dieser Rezeptor macht. Dieser NMDA-Rezeptor ist besonders bekannt für alles, was mit Lernen zu tun hat. Also da ist er bekannt geworden und etabliert. Und in älteren Tieren eigentlich nicht, weil die nichts mehr lernen, aber ungefähr in die Richtung. Und das Erste, was wir jetzt erstmal zeigen mussten, war, dass es überhaupt diesen Rezeptor gibt in diesem Nukleus. Und das ist jetzt hier dargestellt, in einer Reihe von Färbungen. Es gibt verschiedene Rezeptoren, da gibt es verschiedene Unterheiteneiten. Die eine heißt M1, M2A, M2B, M2C, es gibt auch noch einen D, gibt es auch noch. Und wenn man jetzt Antikörper hat, die genau diesen Rezeptor färben, das ist in diesem Fall rot dargestellt, dann sieht man kleine rote Punkte. Das ist jetzt hier ist die Färbung von den Rezeptoren. Und was man wunderbar sieht, ist, dass hier überall Zellen gefärbt sind mit dem roten Antikörper. Und blau, grün ist jetzt nochmal gefärbt, MAP2 heißt das. Das ist einfach ein Protein gefärbt, was die Zellen anfärbt, damit man die Zellen besser sehen kann. Ne? Da sieht man wunderbar, dass überall diese Roten auf den Grünen sind und überall, wo Rot und Grün zusammenkommen, wird es gelb. Ne? Also wir sehen hier, dass viele oder alle diese Untereinheiten von diesem Rezeptor exprimiert werden in den Neuronen von diesem bestimmten Nukleus. Und warum interessiert mich dieser Nukleus, wenn ich über Echos rede? Ist, weil wir in diesem Nukleus was gefunden haben, was wir für SIS-Inhibition eine langanhaltende Hemmung nennen. Die Idee ist, dass dieser Nukleus eine lange Hemmung projiziert, die dann die Echos unterdrückt und wir dann die nicht mehr hören, ne? Dadurch, dass die quasi durch diese langanhaltende Hemmung gehemmt werden. Was wir da gemacht haben, ist, das ist ein relativ komplexer Schaltkreis, der bekommt von der einen Seite eine Erregung und von der anderen Seite eine Hemmung. Und diese Hemmung ist halt, wie gesagt, länger als der Stimulus. Das kann man sehen, wenn man die von diesen Zellen in dem Kerngebiet ableitet. Das haben wir hier gemacht, von einzelnen Zellen abgeleitet. Also wir präsentieren hier, das ist dieser schwarze Strich, einen Ton mit der hier 200 Millisekunden lang, wo diese schwarzen Striche, die wir hier sehen, das sind die Aktionspotenziale von der Zelle. Also das ist quasi die Aktivität von dieser Zelle. Und das Graue, das ist der Ton, der präsentiert wird von der anderen Seite, von der hemmenden Seite. Und was man jetzt sieht, von oben nach unten, ist, wenn man diesen hemmenden Ton quasi lauter macht, dann sieht man, dass hier so eine Lücke entsteht in der Aktivität von der Zelle. Und wenn man ihn jetzt immer lauter macht, dann sieht man, dass diese Lücke immer länger wird. Und die wird viel länger, als dieser Ton überhaupt ist. Der ist nur 20 Millisekunden lang, aber diese Lücke, 10 Millisekunden lang, aber die Lücke ist jetzt schon 20 Millisekunden lang, also doppelt so lang. Und um das nochmal zu verifizieren, haben wir noch Ableitungen gemacht, die sind relativ komplex, indem wir auch wieder in dem lebenden Tier direkt in die Zelle gehen, um halt wirklich zu sehen, ob das Potenzial sich wirklich ändert, wenn wir den Schalldruck ändern. Und das ist auf der Seite gezeigt. Also wir haben hier wieder einen Input, also einen Ton, der präsentiert wird. Man sieht hier, dass das Potenzial von der Zelle negativer wird. Das sich dann ausdrückt in einer Hemmung. Und wenn man jetzt hier das immer lauter macht, dann sieht man, wenn man dann die Länge aufzeigt von dieser Hemmung, sieht man, dass es immer länger wird, wenn der Ton lauter wird. Und die Idee jetzt mal zu gucken, was macht dieser Rezeptor? Was hat der für Auswirkungen auf diese anhaltende Hemmung? Es ist wieder ein Versuch ähnlich dargestellt wie eben. Also wir sehen hier wieder die Antwortrate, ne? Und sehen wieder so eine Lücke da drin. Also hier ist wieder das, was wir präsentieren, so einen langen, erregenden Ton und einen hemmenden von der anderen Seite. Und da sieht man, dass hier so eine Lücke entsteht. Das ist jetzt einfach mal eine andere Darstellung. Das sind, jeder Punkt hier ist ein Aktionspotenzial.
Das ist sehr seltsam. Jetzt wieder da.
Und wenn man jetzt quasi eine Elektrode nimmt, dann baut man sich noch andere Elektroden genau da drauf, an die Spitze, dann kann man auch vom verhaltenen Tier diesen Blocker, also diesen Hämmer injizieren in das lebende Tier, ganz genau an der Stelle, wo man das möchte, wo man gerade von dieser Zelle ableitet. Das ist ein relativ schwieriger Versuch. Der ist hier dargestellt in Rot. Da haben wir versucht, jetzt diesen besonderen Rezeptor zu blocken. Und dieser Rezeptor ist ein erregender Rezeptor. Also der erregt eigentlich die Zelle. Und wenn wir den blocken, dann sehen wir, dass diese Hemmung länger wird. Das ist jetzt hier für verschiedene Zellen gemacht. Und eigentlich sieht man hier für jede Zelle, dass hier die Länge dargestellt von dieser Hemmung, dass das immer länger wird, wenn wir hier diesen Kanal blocken. Und da das ja ein erregender Kanal ist, kann man quasi auch die Antwortrate, also die Aktivität der Zelle, darstellen gegen die Länge von der Hemmung. Und das ist zwar hier dargestellt, also die Antwortrate, und je kleiner quasi diese Antwortrate wird, umso länger wird meine Hemmung. Das ist natürlich ein schwieriger Versuch, und um das genauer zu untersuchen, haben wir uns überlegt, die Antwortrate, also die Aktivität von der Zelle, können wir nicht nur durch diesen Rezeptor verändern, sondern wir können ihn auch ganz einfach ändern, indem wir zum Beispiel die Lautstärke ändern. Also Zellen generell fast überall im Auditorensystem sind aktiver, wenn es lauter ist, und weniger aktiv, wenn es leiser ist. Also sind wir rangegangen und haben gesagt, wir manipulieren jetzt, wir tun jetzt mal so, als würden wir den Rezeptor ändern, verändern aber eigentlich die Lautstärke. Und das ist hier dargestellt, also das ist jetzt hier, wenn der Ton wird von hier immer lauter, und da sieht man, dass diese Lücke immer kleiner wird. Das ist wieder hier dargestellt, also je kleiner die Rate wird, umso länger die Hemmung, oder auch wenn der Ton lauter wird, wird diese Hemmung kürzer. Das kann man dann auch wieder in einem Hirnschnitt sich genau angucken, und da kann man quasi natürlich nicht die Lautstärke verändern, weil dieser Schnitt nichts mehr hört, da sind keine Ohren dran. Aber was man machen kann, ist so eine Kontakten, so eine Leitfähigkeit von der Zelle für verschiedene Kanäle ändern. Und das ist das, was hier getan wurde. Also wir haben hier auch verschiedene Eingänge und können dann diese Leitfähigkeit ändern. Und auch hier sehen wir, dass wenn man diese Leitfähigkeit höher macht, dass dann diese Hemmung kürzer wird. Und das Gute an diesem Experiment, wo wir die Lautstärke verändern, ist halt, dass wir damit ins Verhalten gehen können. Also man kann zum Beispiel mit diesem mit Blocker, den ich erzählt habe, diesen NMDA-Blocker, den können wir ja nicht einfach irgendeinem Menschen geben und können sagen, jetzt nehmen wir den Blocker und dann messen wir dich aus. Erstens gibt es diesen Rezeptor im ganzen Gehirn. Das heißt, wir würden irgendwelche Artefakte messen, aber nicht genau das, was wir in diesem Kerngebiet haben wollen. Und zweitens ist es gar nicht möglich, den Menschen einfach so einen NMDA-Blocker zu geben. Aber die Lautstärke verändern, das können wir ganz gut im Experiment. Und da haben wir ein Experiment gemacht, wo man für diese Lückenwahrnehmung oder Gap Detection, wie das heißt, wo ein Schall präsentiert wird, das ist jetzt wieder hier dargestellt, also so ein Rauschen wird repräsentiert, und in dieses Rauschen wird eine kleine Lücke reingemacht. Also das ist jetzt hier quasi dargestellt, ein Rauschen ohne Lücke, und das ist ein Rauschen mit Lücke. Das hört sich folgendermaßen an. Erstmal kommt das Rauschen ohne Lücke, und jetzt kommt ein Rauschen mit einer 20 Millisekunden Lücke. Sie gehört. Und jetzt wird die Lücke immer kleiner. Also spätestens bei einer Millisekunde kann man das quasi nicht mehr hören. So bis zwischen 10 und 2 Millisekunden bewegt sich das. Und da sind wir jetzt zum Menschen gegangen und haben sie gefragt, hörst du eine Lücke oder hast du keine Lücke? Und dann haben wir die Lautstärke von dem Ton variiert. Also hier ist es hier diese verschiedenen Farben. Und hier ist halt immer gefragt, hört man eine Lücke oder hört man keine Lücke? Wenn man eine Lücke hört, dann hat man hier 100% quasi richtig gemacht, wenn man so möchte. Wenn man keine hört, dann ist man auf 0. Und da sieht man, dass das abhängig von der Lautstärke sich diese Wahrnehmung verändert. Das ist bei 8 verschiedenen Menschen getestet, und da sieht man immer, wenn es lauter wird, dann wird man quasi schlechter. Und das passt wunderbar mit unseren Ergebnissen überein, die wir in Vivo gefunden haben. Und es passt letztendlich auch zu dem zu der Idee von Echo-Unterdrückung. Weil wenn wir was lauter haben, dann ist das ja näher. Und das ist ja letztendlich das, was wir womöglich nicht unterdrücken wollen. Das wollen wir möglichst präsent haben und nicht verändern. Während das Leise eventuell das ist, was man eher unterdrücken kann und nicht so dringend braucht. Und der Kreis schließt sich auch dann, als wir festgestellt haben, dass die, Also in der Schizophrenie-Patienten, das haben erwiesenermaßen Defekte in diesem NMDA-Kanal. Also da ist eine Störung vorhanden. Da gibt es jetzt diverse Möglichkeiten, da molekular und mit Pharmazie irgendwie zu helfen, aber ich würde sagen, noch nicht die Top-Lösung gefunden. Aber auch diese Patienten haben auditorische Halluzinationen. Was wunderbar dazu passt, dass sie irgendwie eventuell mit Echounterdrückung und da ein Problem haben. Und am Ende möchte ich danken den Mitarbeitern, die an der NMDA-Studie mitgemacht haben. Das ist der Julian Ammer, die Sarah, mein ehemaliger Chef, Benedikt Grote, Christian Leibold und Felix Zerny. Natürlich besonders dem Herrn Grote und jetzt auch dem Herrn Herlitz, dass er mich so freundlich hier an der Universität aufgenommen hat.